2. Kulturwelt.
Außerdem mit Sigmund Freud am Kiosk. Die Robert-Seethaler-Verfilmung Der Trafikant kommt ins Kino. Und das Problem mit Apu. Verkörpert der Inder in der Serie Simpsons ein rassistisches Klischee? Das internationale Theatertreffen IETM gibt's schon seit Anfang der 1980er. Es reist durch die Welt, findet einmal jährlich immer woanders statt und heuer in München. Dazu kommen 600 Theaterleute aus fast allen europäischen Ländern, außerdem aus Kanada, Australien und Asien. Die Verbindung zwischen ihnen allen soll ein lateinischer Titel schaffen, Res Publica Europa, Europa als Gemeinwesen, als unser aller Angelegenheit. 4 Tage Programm zur Frage, wie darstellende Kunst die europäische Zukunft gestalten kann. Performance dort, wo Politik gescheitert ist. Stefanie Metzger berichtet.
Dann haben Sie hier Munich, da ist dann München, alles auf der, die einzelnen Daten, Abendprogramm, wo man hin muss, wie lange man braucht und so weiter. Die Hotels sind dann auch gelistet.
Das Erste, was Axel Tangerding stolz präsentiert, ist die App zur Veranstaltung. Routen können angezeigt, Unterkünfte aufgerufen, das Programm sortiert werden. Denn tatsächlich könnte es unübersichtlich werden bei IETM, dem internationalen Netzwerktreffen der zeitgenössischen darstellenden Künste in München. Was die Orientierung in der Stadt betrifft etwa, für die fast 600 internationalen Theaterschaffenden, die sich bei dem internen Branchentreffen vielerorts begegnen, vernetzen und inspirieren sollen. Oder beim Zurechtfinden im vollgepackten Programm aus Diskussionen, Working Groups und Präsentationen bis hin zu den abendlichen Theateraufführungen, die öffentlich sind. All dem voran wird sich aber das Thema des Münchner IETM als kompliziert und verwirrend erweisen. Die Res Publica Europa, die gemeinsame Sache Europa, dieses Konstrukt zwischen hoffnungsbeladenem Imaginationsraum und geopolitischer Realität, um die gerade brisante politische Kämpfe ausgefochten werden.
Also Europa bewegt sich rückwärts im Moment. Und ich denke, da müssen wir unsere Bühne, unsere Bühnen zur Verfügung stellen als offene Diskussionsräume, damit sich zivilgesellschaftlich auch, dass man das zum Ausdruck bringt. Eine Bühne ist ein Freiraum und Theater begreife ich als öffentlichen Raum. Und als öffentlichen Raum müssen wir den nutzen, um unser Anliegen und das Projekt Europa voranzubringen.
Europa eine Bühne bieten, es als Idee mit kolonialistischem Erbe genauso auf den Prüfstand stellen, wie zugleich ein zukünftiges, offenes Europa kreativ vorstellen. Das ist die große Agenda der Münchner Ausgabe von IETM. Und zwar im theoretischen Diskurs über die darstellende Kunst, als transnationale Künstlerbegegnung und als ästhetische Praxis.
Künstler in der Kunstszene, man arbeitet seit Jahrzehnten transnational. Also ich denke, der Kunstbetrieb, die Kunstproduktion, die könnten eine Vorreiterrolle spielen in der Vernetzung als offenes Europa, wie man sich vernetzen kann, wie man jenseits nationaler Gepflogenheiten, wie man miteinander kommuniziert. Also wir sind das beste Vorbild.
Das Netzwerktreffen will gerade solche grenzüberschreitenden Produktionsweisen anstiften, aber auch mit all ihren Problematiken diskutieren. An anderer Stelle im Programm werden sie bereits Realität.
We are creating a project which is about the kind of politics and power of tour guiding, and it's inspired by Jerusalem and how tour guiding is a very tightly controlled and regulated industry.
Olivia Ferber aus Großbritannien entwickelt im Rahmen eines Stipendienprogramms mit Kollegen aus Palästina und dem Iran eine Stadtführung, in der sie über die Stadt München religiös und politisch höchst aufgeladene Narrationen zur Geschichte Jerusalems legen wird. Erste Ergebnisse des Projektes zeigen die Stipendiaten bei IETM. Die dritte Form, Europa performativ zu erforschen, bilden schließlich die 10 thematisch passenden, von einer Jury ausgewählten Produktionen der freien Szene des deutschsprachigen Raums. So erzählt in seinem melancholisch-lakonischen Papiertheater Antonio Carezzo von einem Mann, der sein Zuhause verliert. »There is no home like place«, heißt das Stück, »verkehrte Welt der Heimatlosigkeit«. An den folgenden Terminen steht energetisches Tanztheater über unsere Optimierungsgesellschaft neben kollektiven Shanty-Abenden oder partizipativen Vertrauensübungen. Bei einer Vorabdiskussion des Manifests zur Ausrufung der Europäischen Republik, das am 10. November im European Balcony Project europaweit von Künstlerinnen verlesen wird, rücken die Autoren Robert Menasse und Ulrike Garreau schließlich den Fokus auf die realitätserzeugende Kraft eines Textes. Denn eines ist sicher: Europa ist kein Gegenstand der Theorie, sondern der Praxis. Eine vielschichtige, anstrengende, auch konfliktreiche Praxis, bei der Gespräche, Theater, unstreitbare Manifeste mehr bewirken werden als jede noch so ausgefeilte App.
Das internationale Theatertreffen AITM, diesmal in München. Und zwar ab morgen bis Sonntag an verschiedenen Orten: im Gasteig, in der Pasinger Fabrik, der Reaktorhalle, im Schwere Reiter, im Pathos, im Hoch X und in der Lothringer 13. Eine ganze Menge Möglichkeiten also. Bayern 2, die Kulturwelt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Robert Seethalers Der Trafikant verfilmt wurde. Ein Publikumserfolg, dieser Roman, der alles bietet, was das Kino so braucht. Einen politisch brisanten Hintergrund, nämlich der Anschluss Österreichs, eine strahlende Figur, Sigmund Freud, und eine Liebesgeschichte zwischen einer jungen Frau und einem noch jüngeren Mann, der völlig unerfahren ist, ganz anders als seine abgeklärte Geliebte. Nun hat sich Regisseur Nikolaus Leitner an den literarischen Stoff gewagt und der Autor Robert Seethaler übernimmt selbst eine kleine Rolle. Marie Schöss startet ihre Filmkritik vom Roman aus.
Und hätte sich ein paar Stunden später in dieser eisigen Nacht irgendjemand aus irgendwelchen Gründen noch draußen im Freien aufgehalten, so hätte er vielleicht gesehen, wie die Tür der alten Trzeźniak-Trafik aufgerissen wurde und zwei nackte Gestalten ins Freie purzelten.
Er hätte sehen können, beschreibt Robert Seethaler im Roman weiter, wie sich diese beiden mit Schnee bewerfen und schließlich mit ausgebreiteten Armen in einen Schneehaufen fallen lassen. Aber natürlich bleibt im Wagen, was Franz und Agnieszka in dieser Nacht nackt im Freien treiben. Zumindest im Buch. Im Film wird diese Szene vom Konjunktiv in den Indikativ überführt, das vielleicht wird gestrichen, und so liegt das junge Liebespaar schlicht nackt im Schnee, ohne den reizvollen Schleier des Ungewissen. Und vielleicht wird schon an dieser Szene klar, warum es so schwer ist, Robert Seethalers Sprache für die Leinwand zu übersetzen. Aber zuerst zur Geschichte.
Merkt ihr die Kunden, Franzl? Prägt ihr ihre Gewohnheiten und Vorlieben ein? Ja, das Kapital des Trafikanten, das ist sein Gedächtnis. Und liest die Zeitung. Jeden Tag. Das ist unser Kerngeschäft.
Franz ist aus der ländlichen Idylle nach Wien gezogen, 1937. Diskussionen über die Politik bestimmen den Alltag zu dieser Zeit beim Metzger im Wirtshaus und auch in der kleinen Trafik, in der Franz ins Geschäft eingearbeitet wird. Ein Geschäft mit den täglichen Bedürfnissen und den versteckten Sehnsüchten der Menschen, wie er schnell merkt. Mit Zigaretten für kurze Pausen und Zigarren für den Duft von fernen Ländern zum Beispiel. Mit Zeitungen zur Information und Zeitschriften mit reizenden Damen. Ein unbedarfter Junge ist dieser Lehrling, ohne Erfahrung im politischen oder intellektuellen Leben. Aber dennoch mit einem Gespür für die Eigenarten und die politische Integrität der Menschen, die in der Trafik ein- und ausgehen. Unter ihnen ist Sigmund Freud, gespielt von Bruno Ganz, der hier eher als harmloser Ratgeber für den jungen Mann erscheint, denn als psychoanalytischer Umstürzler.
Ich werde mir alle Ihre Bücher kaufen und Sie studieren.
Um Himmels Willen, hast du nichts Besseres zu tun? Du bist jung, geh an die frische Luft, amüsier dich. Such dir ein Mädchen.
Ein Mädchen? Wenn das so einfach wäre.
Bisher ist das den allermeisten gelungen.
Das heißt noch lange nicht, dass es auch mir gelingt.
Und? Warum ausgerechnet dir nicht?
Da, wo ich herkomme, verstehen die Leute vielleicht was von der Holzwirtschaft. Aber von der Liebe?
Das ist nichts Außergewöhnliches. Von der Liebe versteht nämlich niemand irgendetwas.
Franz befolgt die Ratschläge Freuds. Er sucht sich ein Mädchen, eben jener Agnieszka, mit der er irgendwann im Schnee liegen wird. Und er beginnt, seine Träume zu notieren. Im Roman sind diese Notizen eher skizziert oder gleich stichpunktartig vermerkt. gesagt. Das schützt sie davor, ins Komische abzugleiten. Das schützt auch den Protagonisten, einen einfachen Mann ohne Routine in der Reflexion davor, lächerlich zu erscheinen. Und es zeigt die Kunst Seethalers, dem es immer wieder gelingt, auch von großen Fragen und großen Emotionen zurückgenommen und schnörkellos zu erzählen. Nur wendet sich der Film, der eigentlich sehr nah an seiner literarischen Vorlage bleibt, gerade bei den Träumen und den heimlichen Gedankenspielen des Protagonisten von der Bescheidenheit seiner Vorlage ab. Die Traumsequenzen werden sehr breit dargestellt, farblich abgesetzt vom Rest des Films und von aufdringlicher Musik untermalt, obwohl doch der Ton im Buch so zurückgenommen ist. Und so reißen einen diese Szenen immer wieder heraus aus der Handlung und vor allem aus der besonderen Atmosphäre dieser Zeit und dieser Stadt, die der Film sonst durchaus überzeugend aufbaut.
Der Trafikant, gesehen von Marie Schöss, ab heute im Kino. Fast so lange wie es die Simpsons gibt, gibt es Apu, den indischen Kioskbesitzer. Schon 1990 tauchte die Figur zum ersten Mal in der Kultserie auf. Ein wandelndes Indien-Klischee mit radebrechendem Slang. Lange ging das so einigermaßen. Seit einiger Zeit schwelt um Apu eine aufgeregte Rassismusdebatte. An Katrin Eutin.
Yes, I am a citizen. Now which way to the welfare office?
What?
I'm kidding. I work.
Das ist Apu, als er gerade seine Einbürgerungsurkunde bekommen hat. Er fragt den Beamten, wo es zum Sozialamt geht. Ein Witz, er habe einen Job, beruhigt er ihn direkt im Anschluss. Apu selbst spielt mit dem Migranten-Klischee. Und trotzdem ärgern sich einige Zuschauer über seine Darstellung. Über den übertriebenen indischen Akzent zum Beispiel. Da wäre der Comedian Hari Kondabolu. In einer seiner Shows spricht er darüber, wie unterrepräsentiert Inder in den Medien sind.
Growing up, I had no choice but to like this. Apu, a cartoon character voiced by Hank Azaria, a white guy.
Er habe ja gar keine andere Wahl gehabt, als Apu zu mögen, weil er der einzige Inder im Fernsehen war. Und der Akzent sei auch noch von einem Weißen nachgemacht. Kondabolu hat im vergangenen Jahr eine einstündige Doku zu dem Problem mit Apu veröffentlicht. Ich weiß, viele denken, ich sei einer dieser nervigen, politisch korrekten linken Bazillen und du denkst vielleicht, komm Mimose, lass es doch gut sein. Naja, das habe ich. 28 Jahre lang. Und die Reaktion kam. Allerdings keine, die Kondabolu sich erhofft hatte. Am verständnisvollsten war noch Hank Azaria, die Stimme von Apu. Er sagte in der Late-Night-Show mit Stephen Colbert, ich habe kein Problem damit, meine Rolle herzugeben oder dabei zu helfen, den Charakter weiterzuentwickeln. Das würde Sinn machen und ich hoffe, dass die Simpsons das tun. Und die Simpsons-Macher haben im April in einer Folge auf die Kontroverse reagiert. Allerdings relativ schulterzuckend. Lisa und Marge Simpson sind zusammen in einer Szene zu sehen. Etwas hat vor Ewigkeiten angefangen, war beliebt und harmlos und jetzt ist es politisch inkorrekt. Was kann man da machen? Um manches kümmert man sich eben erst später. Wenn überhaupt. Dann war erstmal Ruhe. Bis vor kurzem der indisch-amerikanische Produzent Eddie Shankar das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass Apu aus der Serie geschrieben werden soll. Shankar könnte allerdings auch ein gewisses Interesse an Publicity haben, denn er hatte zuvor einen Aufruf gestartet, die Rolle von Apu weiterzuentwickeln.
Everybody loves the Simpsons.
Jeder liebt die Simpsons. Ich liebe die Simpsons. Ich will keinen Streit mehr, aber es gibt ein Problem und das müssen wir lösen. Drehbuchautoren, ich fordere euch auf, Apu zu einer neuen, lustigen und realistischen Darstellung eines Inders zu verhelfen.
Funny and realistic portrayal of Indians.
Shankar ist aber gar kein Produzent der Simpsons. Al Jean wiederum ist einer und tweetet genau das. Shankar gehöre nicht dazu, er wünsche ihm aber alles Gute. Und auf Twitter, dem größten Minenfeld des Meinungskampfes, kann das Spiel dann noch ewig weitergehen. Der Erfinder himself, Matt Groening, hat sich übrigens auch mal geäußert. Und zwar ungefähr so aufgebracht wie ein Homer Simpson bei seinem Job im Atomkraftwerk. Zitat: Wir leben in Zeiten, in der Leute sich einfach gern angegriffen fühlen.
Die Rassismusdebatte um die Simpsons. Insgesamt 28 Staffeln der Simpsons wurden übrigens mit Apu produziert. Bei den nächsten beiden wird er wohl, so das Gerücht, nicht mehr vorkommen.
Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
Eine Rede ist niemals nur eine Präsentation. Wer redet, trifft eine Entscheidung. Und sein Wort bewirkt etwas. Es ist eine zukunftsoffene Tat. Das ist ein schlauer Satz aus der Feder von Uwe Pörksen. Er hat über Jahrzehnte viele, teils berühmte politische Reden verfolgt und analysiert. Pörksen ist emeritierter Sprachwissenschaftler und Rhetoriker und aus Freiburg zugeschaltet. Und ich würde mit ihm gern die viel diskutierte Rückzugsrede von Angela Merkel unter die Lupe nehmen. Herr Pörksen, dazu vielleicht erstmal, was meinen Sie denn mit einer zukunftsoffenen Tat genau?
Ich meine, dass die Rede etwas öffnet, einen neuen Blickpunkt jedenfalls öffnen kann und einen neuen Blickpunkt auf eine Situation vermitteln kann, der dann weiterwirkt, der irgendwie ein Impuls ist. Es ist jedenfalls ein günstiger Fall, wenn eine Rede das tut.
War die Merkel-Rede ein solcher günstiger Fall für Sie?
Ich würde sagen, ja. Er hat zunächst einmal völlig überrascht, diese Rede. Sie hat einen Tag lang gewissermaßen die Öffentlichkeit in die Hand genommen und dadurch vermieden, dass diese öde gewordene Kritik oder dieses richtig verächtlich machen einer ganzen politischen Situation im Bundestag, dass das einen Augenblick verschwindet und dass man den ganzen Tag lang nicht darüber nachdenkt und davon redet, dass man hier ein miserables Ergebnis hervorgebracht hat, sondern dass man überrascht ist. Sie hat niemanden angegriffen, außer sich selbst in dieser Rede. Sie hat von eigenen Fehlern gesprochen. Und hat zugesagt, dass sie die Partei sozusagen jetzt zu ihrem ernstzunehmenden Partner in der Politik macht. Und das war nötig.
Dieser Moment, wo sie eigene Fehler eingestanden hat oder, wenn man es genauer sagt, vielleicht eine eigene Entscheidung revidiert hat, das ist ja rhetorisch ein ganz spannender Punkt. Denn das ist eigentlich in der heutigen politischen Kultur so ein No-Go. Sie hat das aber trotzdem gemacht. Was fanden Sie daran so interessant?
Sie hat es anscheinend vorher schon längere Zeit überlegt und vorgehabt. Sie hat einen günstigen Moment gewählt, um diese Entscheidung mitzuteilen und hat dadurch auch die Depression, die herrschte, ein wenig, möchte ich mal sagen, gemildert.
Das macht kein Mann, sagen wir es mal so.
Ja, das ist vielleicht wahr. Also sich in dem Moment gewissermaßen zurückziehen, wo man gerade jahrelang die These vertreten hat, es gehört beides zusammen, die Kanzlerschaft und der Vorsitz in der Partei. Das war tatsächlich der Fall und das war eigentlich ein Fehler in diesem Fall. Sie hat in der Partei ihre Stützen gehabt und hat mit ihnen regiert. Und sie hat eigentlich nicht im Bundestag im Kontakt mit den verschiedenen Parteien und in der Auseinandersetzung auch mit ihrer eigenen regiert. Das kann man nicht sagen.
Wie ist das rhetorisch zu deuten, so dieser Moment der Schwäche? Viele stürzen sich heute drauf in den Kommentaren und sagen, das wird sie stürzen, dass sie das so zugegeben hat. Was sagen Sie als Rhetoriker?
Ich würde sagen, das hat sie gestärkt. Sie ist überhaupt keine Frau, die sehr stark neigt zur Verächtlichmachung oder gar nicht oder zur heftigen Kritik. Nicht mal gegenüber Trump, muss man sagen. Ich kenne kein öffentlich bösartiges Wort von ihr oder zorniges, sondern ruhiges. Sie sagte, wir haben ein ganz anderes Wertesystem. Das hat sie ihm gesagt, aber sie hat nicht mehr gesagt. Das ist sehr klug in meinen Augen. Und dass sie jetzt sozusagen in diesem Fall auch Fehler eingeräumt hat, war richtig, weil es stimmt. Sie hat aber auf der anderen Seite jetzt die Partei sozusagen auf eine Spur gebracht, auf der die Partei sieht, wie schwierig es ist, jetzt auf eine einheitliche Figur, die die Partei vertritt, zu einigen. Da gibt es ja sozusagen extreme Gegensätze. Dadurch wird auch ihrer Partei bewusst, was sie eigentlich auch gemeint hat damit, dass sie meinte, der Vorsitz müsste bei ihr liegen. So ist mein Eindruck.
Ja.
Ich bin nicht ein unbedingter Anhänger, verstehen Sie, von ihrer Politik, das will ich nicht. Ich will nur sagen, sie hat hier sehr günstig und klug gehandelt. Ich verstehe nicht diese Attacken im Augenblick oder diese wiederum Verächtlichmachungen.
Sie haben ja in Ihren Büchern oft thematisiert, dass es Aufgabe der Rhetorik ist, das Bessere, das Vernünftigere herauszufinden. Und dafür sind die Zeiten gerade schlecht.
Das ist wahr. Und gerade die beiden, zunächst mal, wie man sagt, Volksparteien, müssen wieder Tritt fassen. Und dazu hat sie versucht, eine Tür zu öffnen. Die Partei muss erklären, was sie wirklich will. Und das ist, liegt zum Teil weit auseinander. Das würde ganz ähnlich für die Sozialdemokraten gelten. Dieses Problem neu, ein immerhin deutliches, klares, konturiertes Bild von sich zu vermitteln.
Sie verteidigen auch die Kraft der Rede gegen alle Widerstände. Jetzt würde mich interessieren, vor jetzt im Hintergrund einer zusehends populistischen Rhetorik, die auch sehr laut ist. Wie könnte denn die politische Rede wieder stark werden?
Ich habe mich in letzter Zeit mit den Reden Steinmeiers beschäftigt. Steinmeier hat eine vorzügliche Redebegabung und hat, ich habe die 31 Reden gelesen, die er gehalten hat in seinem ersten Amtsjahr, hat eine große Begabung, eine Verbindung herzustellen mit seinem Gegenüber, zu sagen, dass die Demokratie auf Widerspruch angewiesen ist, auf die Klärung durch Debatte, durch Widerspruch, durch Zugeben, dass etwas verfehlt ist, auch etwas Eigenes, dass sie also eigentlich ein mutiges politisches Instrument ist, wenn man es ernst nimmt und die Positionen auch in ihrer Beschränktheit jeweils zugibt.
Wenn man jetzt mal zurückgeht auf den Kern von Rhetorik, also wirklich in die Antike, dieser Moment, den man schaffen möchte, dass man das Ruder rumreißt, dass man die Zuhörer überzeugen möchte. Das ist ja sozusagen die Zelle von der politischen Rede. Wie ist es da heute bestellt drum?
Wenn man die Rede dazu gebrauchen will oder auch eigentlich müsste, dass man auf einem Gebiet vollkommen neu umsteuert, das gilt vor allen Dingen bei den Zukunftsfragen, dann ist eine Form eine sogenannte Entscheidungsrede. Das heißt, eine Rede, die darauf angelegt ist zu sagen, wir sind auf völlig falschem Wege, das wagt der Bundestag zurzeit gar nicht. Heute macht man es so, dass man bei den Zukunftsfragen immer weit in die Zukunft geht und sagt, im Jahre 2030 oder 2040 soll das alles passiert sein. Das heißt, wenn man nicht selbst nicht mehr an der Regierung ist.
Das sagt Uwe Pörksen, der Freiburger Sprachwissenschaftler, über politische Rhetorik vor und weit nach Angela Merkel.